Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie können wir achtsam besser leben? Und was hat Achtsamkeit mit Lebensqualität zu tun? Ganz, ganz viel, das beschäftigt uns seit vielen, vielen Folgen und seit vielen Jahren. Denn das ist ja das, was uns auch Spaß macht, ne? Kann man sagen.
Ich lieb's, mit dir darüber zu sprechen. Ich lieb's, darüber zu lesen, nerdig zu sein. Das macht uns wirklich ganz viel Spaß.
Weil es gibt ja auch immer die Annahme, dass wenn man sich mit sich beschäftigt, dann gar nichts weiter passiert. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass dem nicht so ist, weil innerer Wandel und äußerer Wandel zusammengehören. Weil wenn ich voller Angst und Stress bin und Glaubenssätze, wenn ich denke, es wird sowieso nichts, dann werde ich auch nichts tun. Und wenn ich die Hoffnung habe und den Optimismus und den Mut und die Freude ja in mir spüre, dann kann ich die auch rausbringen und die Welt in irgendeiner Art und Weise verändern. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wie schön, dass ihr hier seid, dass ihr eure Zeit mit uns verbringen möchtet, die nächsten Minuten, also Lust habt auf Achtsamkeit. Und heute wollen wir ja das Leben, das moderne Leben, sage ich mal, und die Achtsamkeit auch wieder zusammenbringen, also die Welt um uns rum. Ja, wie können wir die vielleicht achtsamer gestalten und was für einen Einfluss hat die auf uns und auf unser Wohlbefinden? Aber natürlich, wie immer, falls jemand noch nie uns gehört hat, möchte ich uns vorstellen. Dr. Mai Höeng ist Therapeutin, Psychologin, Dozentin auch, Buchautorin, also auch, könnte man sagen, Scanner-Persönlichkeit, ne?
Schuldig, ja.
Also ganz viele Interessen und ganz viel Lust, Neugier und Lust zu entdecken und auszuprobieren. Wie schön. Und am Ende hat sie immer eine kleine Übung für uns, damit wir die Achtsamkeit nicht nur in der Theorie leben, sondern wirklich in der Praxis auch üben. Und da wollen wir eure Sparringspartner sein. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin. Ich bin auch Autorin und Keynote-Speakerin und Workshop-Leiterin und Gründerin, dies, das. Also wir beide haben uns hier getroffen, um Scanner-Persönlichkeiten zu sein, weil wir das alles so spannend finden. Und weil es, wie ich finde, in diesem Bereich auch so viel zu tun gibt. Weil nämlich Achtsamkeit ganz, ganz eklatant wichtig ist für die Zukunft und wie wir Zukunft gestalten in den nächsten Jahren auch. Zum Beispiel auch, wie wollen wir denn leben in den Städten, in denen wir leben? Die meisten Menschen leben ja in großen Städten, ne?
Ja, also es gibt ja auch viele Vorteile von Großstädten. Man hat viele Möglichkeiten, sich irgendwie so zu entwickeln. Es gibt viele Bildungs- und Förderangebote oder auch ja eine Arbeit zu finden. Also ich würde meinen, viele Menschen ziehen auch in Städte, um eine Arbeit zu finden, eine bessere Gesundheitsversorgung. Also was man ja immer wieder hört, was so ein reales Problem ist, dass es nicht genug Ärzte auf dem Land gibt oder auch das kulturelle Angebot. Also deshalb ziehen Menschen in Städte.
Wir wohnen ja auch in Städten. Also ja. Mai Höeng wohnt in Frankfurt am Main und ich wohne in Berlin. Also von daher, wir gehen ja auch zum Beispiel gerne mal was Leckeres essen und alles ist so nah und dann kann man ins Theater oder keine Ahnung, in die Salzgrotte, in die Sauna, was auch immer man so machen kann. Es ist in großen Städten einfach alles da, ne? Logisch. Es gibt viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch Nachteile, wenn man in großen Städten lebt.
Ja, wir sind einfach auch Stressoren ausgesetzt. Ganz offensichtlich sind natürlich mehr Reize in Form von Lärm oder einfach diese höhere Betriebsamkeit. Also ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen zur Gehgeschwindigkeit, wie das irgendwie auch korreliert mit Städten. Und Frankfurt ist ziemlich weit oben. Menschen sind so busy, sie gehen auch schneller und eben nicht so entspannt und langsam. Oder auch so eine Anonymität, die natürlich auch in Städten herrschen kann. Da sind zwar super viele Menschen, aber man kennt sich kaum. Einsamkeit ist natürlich was ganz Großes, wo wir auch heute noch drüber sprechen werden. Und sozialer Stress ist auch ein großer Faktor in Städten.
Was heißt das? Also was ist damit gemeint? Weil sozialer Stress kann ja alles Mögliche bedeuten, ne?
Ja, also der Stress, ganz allgemein einmal, der aus der Beziehung zwischen Individuum und der sozialen Umwelt entsteht, das wird übrigens ganz besonders als aversiv, als unangenehm für Menschen erlebt, sozialer Stress. Wir haben immer mal wieder ja Studien hier zitiert, wo Stress gemessen wird, auch Cortisol. Und da wird oft so ein Experiment oder ein Test genommen, dieser Trier-Stress-Test, der halt diesen sozialen Stress quasi anfeuert. Und das ist für Menschen ganz, ganz schwierig. Im Kontext von Stadtleben ist damit gemeint, dieser soziale Stress, dass gleichzeitig so eine soziale Dichte vorliegt. Also man lebt auf einem super, super engen Raum, ja, und ist aber auch sozial isoliert, also Einsamkeit oder soziale Ausgrenzungserfahrung. Und wenn das wirklich gleichzeitig vorhanden ist, ja, ohne irgendeine Aussicht auf Entlastung, das kann wirklich schwere Folgen für die psychische Gesundheit bedeuten. Und was ich auch spannend finde in all diesem Ganzen, wenn man das in irgendeiner Form irgendwie doch moderieren, also darauf einwirken will, was da wichtig ist, ist die sogenannte Environmental Mastery, also die Umweltwirksamkeitserleben. Das hört sich an wie Selbstwirksamkeit, das ist es auch gemeint, aber hier auf die Umwelt bezogen, nämlich das Gefühl, die Umwelt den eigenen Bedürfnissen entsprechend beeinflussen zu können und so belastende Erfahrungen nicht total ausgeliefert zu sein. Also wenn wir beispielsweise merken, boah, es ist super laut, aber wir können die Tür schließen, in der Wohnung ist es sicher, es ist ruhig und leise, ist das gesünder, als wenn wir neben dem Flughafen, Frankfurt hat einen großen Flughafen, Menschen sind davon tatsächlich auch betroffen, dieser Fluglärm, das ist so dermaßen belastend für die psychische Gesundheit. Und dann haben sie dieses Gefühl von, ich habe keine Kontrolle darüber, das beherrscht mich und macht mich schier verrückt, ja. Und das ist sehr schwer für die psychische Gesundheit.
Ja, oder auch an großen Straßen oder es gibt auch, in großen Städten gibt es ja auch teilweise Wohnungen, die sind gebaut zwischen der S-Bahn-Linie, vielleicht einer Stadtautobahn oder einer vierspurigen Straße oder so. Ja, ja, das gibt's ja alles. Also in Berlin zum Beispiel gibt's sowas. Und dann hat man ja Lärm ohne Ende von allen Seiten. Und da hat man eben nicht dieses, was du eben gesagt hast, diese Selbstwirksamkeit durch Tür schließen, beziehungsweise ja, man kann im Sommer dann auch nicht richtig mal Luft reinlassen, weil es einfach zu laut ist. Oder in der Innenstadt, ne? Manchmal, wenn da Party ist oder so. Mhm. Genau, es ist sehr komplex, ne? Also es ist nicht nur Lärm, es ist natürlich auch Feinstaub. Es ist genau, wie du sagst, die Vereinsamung auf der anderen Seite. Und trotzdem auch ist es voll, wenn man rausgeht, Supermärkte, alles ist voll, überall sind Menschen und so. Also es ist die Mischung aus all dem. Und da hast du aber auch eine Studie mitgebracht, weil eben unsere Gehirne sind ja dafür auch gar nicht gemacht, ne?
Ja, also das ist eine Studie von Lederbogen et al. 2011, die den Einfluss von städtischem Lebensraum auf die neuronale Stressverarbeitung untersucht hat. Und die da wurden gesunde Probanden untersucht, die entweder auf dem Land wohnen, in Kleinstädten oder Großstädten. Und die wurden im FMRT untersucht, während sie einen sozialen Stresstest durchführen mussten. Und die Ergebnisse zeigten, dass die Amygdala-Aktivität, die ja für die Verarbeitung von Bedrohungsreizen zuständig ist, mit der Stadtgröße korreliert hat. Also je größer die Wohnumgebung war, desto stärker reagierte die Amygdala. Also die Menschen, die in so einer Großstadt lebten, die waren so richtig sensibel für diesen Stress schon. Und da hat die Amygdala schon richtig krass gefeuert und gearbeitet. Also das heißt, dieses Risiko, wenn wir in Städten leben, dass wir anfällig sind für sozialen Stress, sind sehr sensibel dafür einfach im Vergleich zu Menschen, die auf dem Land leben.
Ich finde diese ganzen Geschichten und Studien und Dinge, die wir hier besprechen, immer so wichtig, weil natürlich die Informationen, die ihr in euer Gehirn lasst, wie zum Beispiel jetzt so eine Achtsam-Folge hier, die formen ja euer Gehirn und wir alle sind ja Teil der Gesellschaft und wir alle wiederum formen ja die Gesellschaft. Und eben auch, wenn wir in Städten leben, formen wir auf irgendeine Art und Weise ja auch die Stadt, in der wir leben. Auch wenn wir das nicht denken, weil wir immer denken, wir sind so ein kleines, unwichtiges Rädchen und was ich mache, ist doch egal. Aber tatsächlich stimmt es ja nicht, weil wir ja irgendwie Menschen in einer Gesellschaft sind. Wir sind, ja, irgendwie interagieren wir ja mit unseren Nachbarn oder wir treffen Entscheidungen oder ne, jede kleine Entscheidung, wie lebe ich, wo lebe ich, wie fahre ich von A nach B in dieser Stadt, wie gehe ich mit Menschen um und wie forme ich mit meinem Dasein eben auch die Stadt und wie wollen wir vielleicht gemeinsam die Städte in Zukunft denken. Deswegen finde ich das auch alles so interessant und eben nicht singulär betrachtet, so als aha, XY geht's dann schlecht, sondern als gesellschaftliches, soziologisches Phänomen finde ich das sehr interessant. Und da geht's jetzt um den Zusammenhang, ne, wie der eigentlich hergestellt werden kann.
Ja, das hat auch übrigens so viel auch mit Achtsamkeit zu tun, weil Achtsamkeit ist ja dass wir ein Bewusstsein kultivieren. Also oft reden wir hier über Gedanken, über Gefühle oder so, die in uns sind. Aber hier formen wir ein Bewusstsein, was in unserer Umwelt passiert. Aber das ist ja nicht getrennt, was in der Umwelt ist, ist ja auch in uns. Und dann können wir wirklich was ändern. Und ein wichtiger Befund hier noch ist, dass sich gezeigt hat, dass auch die Raten für Schizophrenie-Erkrankte in Städten, in Großstädten viel höher ist als auf dem Land. Also Schizophrenie, das ist eine Gruppe von psychischen Erkrankungen, die häufig mit der Störung von Erleben, Wahrnehmung, Denken, Antrieb und auch Affekt gekennzeichnet ist, also oft auch psychotischen Symptomen. Und das ist schon eine schwere Erkrankung auch. Und die Studien, die zeigen ziemlich deutlich, dass es eben diesen Zusammenhang gibt, dass Menschen in der Stadt eher davon betroffen sind. Und es gibt zwei Hypothesen dazu. Also die eine Hypothese, die sogenannte Kausalhypothese, besagt, dass das Leben und Aufwachsen in der Stadt wirklich so stressig ist, dass es ein Grund sein kann für psychische Erkrankungen, ja, also wie zum Beispiel Schizophrenie, oder die sogenannte Selektionshypothese, dass Menschen, die schon psychisch labil sind, auch eher in Städte ziehen, weil sie zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung sich erhoffen oder weil sie auf dem Land irgendwie größere Stigmatisierung erfahren. Also ich würde sagen, es ist irgendwie auch beides so mit drin. Und ein wichtiges Fazit nochmal hier ist, es ist nicht so, dass das Stadtleben unser Gehirn richtig beschädigt, aber das Aufwachsen in den Städten und das damit verbundene Leben erhöht die Stressempfindlichkeit unseres Gehirns. Und wenn man das jetzt kombiniert mit individuellen Risikofaktoren für psychische Erkrankungen, sei es genetisch, sozial oder Persönlichkeitsfaktoren, das erhöht wiederum das Krankheitsrisiko für auch Depressionen, Angststörungen und so weiter. Und das sollten wir wissen, also dass wir diese Städte eben anders gestalten dann.
Ja, weil es gibt ja Möglichkeiten. Ne? Ich bin so aufgewachsen in einer Welt, wo ich dachte, alles ist, wie es ist, es wird sich nie ändern. Und jetzt aber als erwachsene Person, gerade in der größten Transformation wahrscheinlich nach der industriellen Revolution, also wenn wir jetzt die KI-Revolution sehen, wie wir arbeiten und überhaupt, wie sich gerade rasant so viel ändert an so vielen Orten. Ne? Digitalisierung, wie arbeiten wir, wie, ja, alle Orte gerade ändern sich rasant und schnell und so. Und gerade in dieser Welt, wo sich so viel sowieso ändert, haben wir natürlich auch noch mehr die Möglichkeit, neu zu denken und zu gucken, aha, aber muss es wirklich so sein? Also ich würde sagen, schon in den 80ern, 90ern war die Welt eher statisch, so alles war, wie es halt so war. Aber jetzt ist alles auf einmal neu wieder auf dem Prüfstand und wir können alles umdrehen und sagen, ja, aber vielleicht auch anders, ne? Und du hast das schöne Wort hier uns mitgebracht, Urban Mental Health Strategie. Also wir können natürlich in Städten uns sehr wohl um unsere mentale Gesundheit auch kümmern.
Genau, wie wir zum Beispiel die Städte gestalten, also dass zum Beispiel diese Dichte-Erfahrung, also wie dicht leben Menschen aufeinander, dass das wirklich kontrolliert wird. Oder schon wenn Häuser gebaut werden, Wohnungen und so weiter, dass die Wände nicht zu dünn sind, dass es wirklich Rückzugsmöglichkeiten gibt. Aber auch das Risiko für soziale Isolation reduzieren, also besonders für Risikogruppen wie ältere Menschen oder Menschen, die eher marginalisiert sind aufgrund von Sprachbarrieren oder so, öffentliche Räume, Parks, Plätze, Wege und dass es auch ermöglicht wird, da in soziale Interaktion zu kommen und dass es nicht irgendwie einer bestimmten Gruppe nur zugänglich ist. Wir wissen auch natürlich Grünflächen, was für eine positive Wirkung das auf Menschen hat, also auf das Herz-Kreislauf-System, weniger Übergewicht tatsächlich auch, da gibt es Studien dazu und dass diese Grünflächen sich positiv auf die psychische Gesundheit von Stadtbewohnern auswirkt und es gibt Studien, die zeigen schon einen 20- bis 30-minütiger Aufenthalt in einer grünen Umgebung kann die Ausschüttung von Cortisol reduzieren, also das Stresshormon. Also es braucht ja nicht viel, ne? Aber diese Parks, also wenn man sich jetzt entscheidet, will man da irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Gebäude hinhauen oder so für Büroflächen oder einen kleinen Park, dann lieber den kleinen Park.
Und wir brauchen die sogenannten dritten Orte, ne? Also den Begriff habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch gelernt. Den finde ich sehr, sehr schön. Ja, der erste Ort ist unser Zuhause und der zweite der Ort unserer Arbeit. Also gerade vor Corona, ne, war das ja ganz klar getrennt. Und der dritte Ort ist dann sowas wie zum Beispiel die Bibliothek oder der Spielplatz oder der Fußballplatz oder der Basketballplatz oder die Sporthalle, wo ich Tischtennis spiele oder tanzen gehe oder. Also dritte Orte sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen können, die weder mein Zuhause noch meine Arbeit sind, sondern eben irgendeine Art von Park, Zusammenkunft, Zoo Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nee, Zoo ist schon fast zu teuer. Also die dritten Orte sind eigentlich per Definition eher kostenlos und frei zugängliche Orte. Mhm. Also eben Parks und ja Banken, die so irgendwo stehen, ne, die, wo man sich so draufsetzen kann, an Orten, wo Menschen zusammenkommen können und einfach ja plaudern können und einfach existieren können. Das ist auch ganz wichtig, denn Verbundenheit senkt ja auch Cortisol, unser Stresshormon. Also genau, es gibt Möglichkeiten und ich liebe es oder wir lieben es ja auch, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten wir haben, weil das die Selbstwirksamkeit stärkt von uns individuell, aber eben auch als ja, Menschen dieser Gesellschaft, die auf irgendeine Art und Weise vielleicht mal mehr und mal weniger Einfluss haben auf die Art, wie wir Zukunft und Städte gestalten. Du hast noch ein schönes Wort mitgebracht. Ich liebe es, so Schlaumeier-Wörter zu lernen von dir, Mayung, wie zum Beispiel Biophilie.
Ja, das ist die Vorliebe für die Natur, dass wir, ja, wörtlich die Liebe zum Leben heißt es eigentlich, ne? Und es gibt diesen Biophilie-Effekt, der eben diese positive Auswirkung von der Natur auf uns Menschen oder auf Wesen beschreibt, ne? Also, wenn wir in der Natur sind, sehen, hören, riechen und fühlen, dann geht es uns einfach besser. Das ist Biophilie, dass wir uns zur Natur quasi hingezogen fühlen und wie gut uns das einfach tut.
Und da können wir uns achtsam auch immer wieder dran erinnern, weil wenn man so lange in Häusern ist und auf Computerbildschirme starrt und irgendwie einen Rundrücken bekommt davon und Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall oder super gestresst ist, weil wir denken, das ist das Leben und nichts anderes, dann kann man immer wieder sich liebevoll und voller Selbstfürsorge dran erinnern. Denk dran, der Biophilie-Effekt, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Ich hatte das tatsächlich auch oft vergessen, natürlich, ne? Wir müssen ja selber auch Achtsamkeit immer wieder üben und trainieren. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in den Park und lege mich eine Stunde auf diese Wiese und mache gar nichts. Und es fiel mir total schwer, weil ich ja in diesem Machen-Machen-Machen-Machen-Modus bin. Ich habe eine To-Do-Liste, ich muss noch das. Und ich habe mich wirklich dazu gezwungen. Und es war nicht einfach. Einmal im Sommer vor ein paar Jahren und lag da eine Stunde auf dieser Wiese. Und ich habe mich danach gefühlt, als wäre ich ein Auto und wäre an der Tankstelle gewesen.
Ja, diesen Effekt, den kenne ich auch so sehr, so wirklich aufgetankt zu sein. Und was mir auch noch so einfällt, weil ich bin in der Stadt aufgewachsen, auch geboren.
Also ja, ich auch.
Immer so gesagt, ich bin Stadtkind, ja. Punkt, ja. Und für mich war so barfuß irgendwo so, weiß nicht, auf einer Wiese, ich fand das eher nicht so was. Und da habe ich auch
eher eklig.
Ja, muss ich ja. Also, ne, also befremdlich, sag ja. Ich mal so, ja. Und das ist ein absolutes Narrativ einfach nur, was ich mir Jahre erzählt habe und durch diese ganze Achtsamkeitsreise. Ich habe einfach gemerkt, wie ich mich verändert habe oder auch dieses Narrativ mal hinterfragt habe. Also was heißt Stadtkind schon, ne? Okay, ich bin hier wirklich aufgewachsen. Es gibt vielleicht Menschen, die sind noch irgendwie naturverbunden, aber ich merke einfach so, es zieht mich immer mehr in die Natur. Und wenn ich wirklich mir überlegen könnte, was ist das, was mich wirklich, wirklich nährt, ja? Neben guter Gesellschaft ist es eigentlich total in der Natur zu sein. In der nicht so stillen Natur, nämlich den Wind zu lauschen, ja? Es ist ja nicht wirklich absolute Stille dort auch, aber ich habe das gemerkt, ich dachte so, nee, ich bin total einfach eigentlich, also ich brauche gar nicht, ich kann auch barfuß auf einer Wiese laufen und finde es nicht eklig, finde es sehr schön.
Ja, das ist immer genau das, was wir uns erzählen, das macht so einen großen Unterschied, ich liebe solche Geschichten und außerdem, ich mag ja auch die sogenannte Complexity Awareness von den IDGs, über die haben wir auch mal eine Folge gemacht, die Inner Development Goals, da ist eins von diesen IDGs, ist die Complexity Awareness, also sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wir komplexe Wesen sind, dass die Erde komplex ist und dass unser Zusammenleben komplex ist und dass es eben so einfache Erklärungen wie ich bin Stadtkind oder ich bin Landei gar nicht gibt. Also jeder Mensch, der auch aus der Stadt kommt, mag auch einen Baum oder einen Vogel oder irgendwas so. Und jeder Mensch, der, glaube ich, auf dem Land ist, ist auch mal gerne in einem Theater oder in einem Café oder so. Also ne, dieses alles darf sein, alles darf auch gleichzeitig sein. Und ich darf auch mal in der Stadt und mal auf dem Land sein. Und ich mag auch Bäume in der Stadt und ich mag auch mal ein schönes Café auf dem Land. Ne? Also nicht immer dieses ewige Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, das steht uns viel im Weg in unserem Leben, wenn wir oft so absolut sind. Du hast auch eine Studie mitgebracht, apropos, wie wollen wir unsere Städte bauen, ne? Die vielleicht eben auch eine Inspiration sein kann für die Zukunft.
Ja, also das ist eine Studie, die fand ich sehr spannend, 2022 veröffentlicht, die sich angeguckt hat, wie Merkmale städtischer Grünflächen in Verbindung zu positiven Emotionen, Entspannung und auch Achtsamkeit stehen. Und die haben hier 47 gesunde Erwachsene untersucht. Und was ich sehr spannend fand, ist, die haben quasi so einen Kriterienkatalog aufgestellt, auf Englisch Contemplative Landscape Model, wo die verschiedene Kriterien hatten, wie quasi Grünflächen oder Natur in der Stadt aussehen kann. Und dann haben die quasi Punkte vergeben, also ob es jetzt zum Beispiel viel oder wenig ist. Und zu diesen Kriterien gehörte beispielsweise Layers of Landscape, also gibt es zum Beispiel so einen tiefen Weitblick oder kann man irgendwie so einen Vorder-, Mittel- oder Hintergrund sehen. Also gibt es verschiedene Schichten in dieser Landschaft. Auch die Form, also wie asymmetrisch ist es, wie ist die Vegetation, gibt es eine hohe Artenvielfalt, viele Pflanzen, wie sind die Farben, das Licht, aber auch wie harmonisch sieht diese Landschaft aus und gibt es vielleicht bestimmte Elemente wie ein Wasserfall, einzelne Bäume oder insgesamt die Eigenschaft so für Ruhe, Komfort oder das Gefühl, mal so ein bisschen zurückgezogen sein zu können. Und aus diesen Kriterien quasi wurden halt bestimmte Landschaften bewertet von Experten. Die haben 6 städtische Grünflächen in Singapur ausgesucht und die wurden von diesen Experten quasi gescored. Dann quasi gab es eine Punktzahl. Und die Teilnehmer, die wurden passiv einmal in einem Laborsetting, haben sie Videos von dieser natürlichen Umwelt bekommen, von verschiedenen 6 Grünflächen. Oder sie waren tatsächlich in dieser natürlichen Umgebung. Also die waren draußen real vor Ort, ja. Und während sie dann entweder dieses Video geguckt haben von der Natur oder tatsächlich dort waren, wurde ihre Hirnaktivität gemessen, EEG. Und Alphawellen, wir hatten ja tatsächlich eine ganze Folge zu der Hirnaktivität und den Wellen. Alphawellen, die stehen für Entspannung, Theta-Wellen für Achtsamkeit, haben die Autoren hier gesagt, und Beta-Wellen für Aufmerksamkeit. Und die Ergebnisse haben gezeigt, in der natürlichen Umgebung, also wenn die Menschen wirklich da vor Ort waren, ja, gab es einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen einem erhöhten Landschaftsscore, also wenn die viele Punkte da hatten, und der Alpha-Power, also Entspannung, und es gab viele Theta-Wellen, also Achtsamkeit. Und diese Landschaftsmerkmale mit den stärksten positiven Assoziationen waren vor allen Dingen zu Alpha- und Theta-Wellen, wenn diese Landschaft sehr vielschichtig war, wenn da so besondere Elemente wie zum Beispiel Wasser waren, Bäume oder so, oder auch so Frieden und Stille ausgestrahlt haben. Wenn die natürlich das nur als Video gesehen haben, da waren diese ganzen Aktivitäten war natürlich niedriger als in diesem naturalistischen Setting. Das hört sich, finde ich, immer so an, wenn man das erstmal so eine Studie liest, dann sagt, ja klar, fühlt man sich besser, wenn man in der Natur ist, als wenn man da so ein Video guckt. Aber was ich wirklich ganz spannend fand in dieser Studie, ist halt diese, dass sie das sehr in diesem Kriterienkatalog zusammengefasst haben. Und die haben ganz klare Schlussfolgerungen auch. Also das heißt, wenn wir jetzt Städte begrünen wollen, aufbauen wollen, damit Menschen sich entspannter fühlen, damit sie achtsamer sind, dann sollten wir darauf achten, dass Menschen in die Ferne gucken können, ne? Dass wir visuelle und auch akustische Puffer zu diesem ganzen Stadtlärm haben, ne? Dass sie bequeme Sitzgelegenheiten haben für Ruhe oder dass wir ganz bewusst zum Beispiel Wasser, kleine Wasserfälle, so ein Plätschern oder so aufbauen, Brunnen oder sowas, ne? Und wenn es geht, vielfältige natürliche Vegetation. Und ich finde es einfach so klar und konkret, wie die Wissenschaft uns hier Antworten gibt.
Ich höre dir zu und ich muss so grinsen, weil ich kenne nette Leute, die an einem Ort in Berlin arbeiten, wo es eine Dachterrasse gibt. Und man kann, wenn man da hochgeht, und jeder will immer natürlich sofort da hoch, vor allem logischerweise im Frühling und im Sommer oder, keine Ahnung, an einem sonnigen, trockenen Tag. Und es ist so faszinierend. Und ich bin genauso. Und alle, die ich beobachtet habe, man kommt da oben an und sagt, wow. Weil du eben gesagt hast, dass das Auge weit gucken will. Und gerade in vollen Städten, wo die Häuser, also bei euch in Frankfurt am Main sind die Häuser ja noch mal ein bisschen höher sogar als in Berlin. Aber trotzdem hat man wirklich das Gefühl, wenn man da so aufsteigt und so mal drüber guckt, über diese Dächer, über diese Häuserwüsten, dann macht der Körper immer so, Ach. So, deswegen sind Dachterrassen auch immer so ein besonderer Ort in Großstädten. Deswegen fand ich das gerade so lustig und unterhaltsam, weil das war meine erste Assoziation. Dann wird natürlich sofort als erstes das Handy gezückt und es werden Fotos gemacht von dieser tollen Aussicht, endlich mal den Himmel zu sehen, endlich mal weit gucken zu können. Das ist wirklich eine körperliche Reaktion, die da passiert. Achtet mal drauf. Ich finde das total interessant. Ja, gerade wenn man in großen Städten arbeitet und oder lebt, darauf mal zu achten, ne? Wo ist der nächste Baum? Wo kann ich mal kurz atmen? Wo kann ich mal auf einer Wiese sitzen oder stehen? Wo kann ich mal vielleicht über die Dächer gucken? Und all diese kleinen achtsamen Momente, die sorgen für unser Wohlbefinden. Und wenn wir dann noch den Schritt eben weitergehen und Städte jetzt in Zukunft und im Jetzt so gestalten, dann geht es uns allen auch in Städten besser, ne? Weil es, um auch wieder weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken zu kommen, das heißt ja jetzt natürlich nicht, dass wir alle Häuser zurückbauen, um Gottes Willen, wir brauchen ja auch Wohnungen, aber wir können lauter kleine Stellschrauben machen, wir können hier mal gucken, wie kann man es da anders bauen und so weiter. Und du hast noch eine Studie mitgebracht und da geht es um unsere Gehirnaktivitäten.
Genau, das ist eine Studie von Zudimak et al. 2022, erschienen in der Molecular Psychiatry. Und die haben die Gehirnaktivität von Personen nach einem einstündigen Spaziergang in einem Waldgebiet mit der Aktivität von einem Stadtspaziergang verglichen. Was ich spannend fand, weil ich habe ja auch mal in Berlin gelebt, ja. Das wurde in Berlin durchgeführt und der Wald war quasi der Grunewald und der Spaziergang war in der Stadt, war in der, auf der Schlossstraße. Und
das ich fand, eine das sehr so cool. Große Straße, ja. Falls ihr da noch nie wart. Das ist eine sehr volle, große Straße, eine Einkaufsstraße mit Autos und wirklich Halligalli.
Ja, also nicht so entspannend, ne? Aber es ist so schön, wenn man dann direkt ein Bild hat. Und da wurden 63 gesunde Probanden zufällig in diese zwei Gruppen eingeteilt. Und vor und nach dem Spaziergang gab es eine FMRT-Messung und die sollten auch eine Aufgabe durchführen, eine Aufgabe, die quasi die Amygdala-Aktivität nochmal ein bisschen messbarer macht. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, die Aktivität in der Amygdala war nach dem Naturspaziergang signifikant reduzierter, während sie nach dem Stadtspaziergang unverändert blieb. Also es gibt einen tatsächlichen Erholungseffekt, wenn wir in der Natur sind und mit Natur wirklich grün, Wald, wenn es geht, ne? Und deshalb, ja, das Ergebnis oder die Studie legt wieder nahe, dass dieser Naturkontakt eine vorbeugende Maßnahme gegen auch mentale Belastung sein kann. Weil wir wissen ja, wie häufig die Amygdala auch mit Ängsten, Stress und so weiter involviert ist. Sodass, nehmt euch diese Auszeit. Ich war jetzt auch am Wochenende erst wieder im Wald und es war so schön.
Ich habe auch noch eine Studie. Ich möchte noch einen draufsetzen. Ja. Es gibt nämlich eine Studie des Max-Planck-Instituts und die belegt, 6 Minuten Vogelgezwitscher täglich hilft gegen Angst. Weil nämlich Vögel zwitschern, wenn keine Gefahr droht. Und es ist wirklich, als wenn unser Nervensystem das weiß, irgendwie unterbewusst. Ich weiß es nicht, weil ich wusste das vorher nicht. Also ich wusste es kognitiv nicht, sagen wir so. Aber natürlich, jeder weiß ja auch, wenn Vögel singen, dann ist ja die Reaktion unseres Körpers, unseres Nervensystems eine ganz andere, als wenn wir am Flughafen wohnen oder neben der S-Bahn oder neben der Autobahn, ne? Und das gibt jetzt eben diese Studie vom Max-Planck-Institut, die das bewiesen hat. Also ihr könnt in die Suchmaschine eures Vertrauens auch einfach mal Vogelgezwitscher gut für die Gesundheit oder so eingeben. Ja, es hilft gegen Angst. Das heißt, wir können wirklich, wenn wir Stadtwälder ausbauen, Parks noch mehr begrünen und auch dichter machen, damit die Vögel noch mehr Nistplätze haben und sich da wohler fühlen, können wir ganz simpel, wissenschaftlich nachgewiesen und auch einfach etwas für unsere mentale Gesundheit kollektiv tun. Also Vogelschutz ist mentaler Gesundheitsboost. Ja, also wenn wir uns um Vögel kümmern, in Städten auch, also überall natürlich logischerweise, aber eben auch in Städten, dann hilft uns das als Menschen weiter. Und jetzt könnte ich natürlich wieder das wirtschaftliche Fass aufmachen, was mentale Gesundheit auch, wenn sie fehlt, also wenn wir Burnout haben, wenn wir krank sind, wenn wir depressiv sind, was das auch die Volkswirtschaft kostet. Ne? Aber dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Also es wäre tatsächlich auch sogar finanziell besser, wenn wir mehr Parks hätten, in denen mehr Vögel singen und wir alle 6 Minuten Minuten in der Mittagspause mit unserem Kaffee oder unserem Tee oder was auch immer, Matcha Latte wir haben, in den Park gehen und 6 Minuten Vögel lauschen, die zwitschern. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich bin ja keine Stadträtin oder ich bin ja nicht Bürgermeister oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Städte, in denen wir leben, jeweils mitzugestalten, mit Spenden, mit, es gibt jetzt Aktionen, wo der Asphalt aufgerissen wird, damit da Bäume und Büsche gepflanzt werden. Es gibt Tiny Forests, es gibt NGOs, da kann man sich engagieren und mitpflanzen tatsächlich. Also Tiny Forests sind ganz kleine Wälder, mini, mini, mini kleine Freiflächen, die nicht bebaut werden können, weil sie eben sehr klein sind. Und da kann man mini kleine Wälder drauf pflanzen. Dann gibt es Bürgerbeteiligung, Umfragen gibt es, natürlich gibt es Wahlen. Es gibt super viele NGOs, die sich eben für eine gesündere Stadt auf irgendeine Art und Weise einsetzen. Dann gibt es natürlich auch noch all die Umweltverbände, die sich um die Vögel wiederum kümmern, die wiederum zwitschern und dann geht es uns besser. Abgesehen mal davon, dass natürlich jeder Vogel seinen eigenen Wert hat. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, immer wenn es um Interbeing oder Tiefenökologie geht, ne?
Ja, ach Mensch, ich habe direkt neben meinem Schlafzimmer einen Baum, wo jeden Morgen die Vögel zwitschern. Und ich wusste, also ich habe, so wache ich auch gern auf, aber ich wusste nicht, dass, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass die natürlich zwitschern, wenn es sicher ist und dass die keine Angst haben. Jetzt habe ich eine ganz andere Wertschätzung gegenüber ihnen. Toll.
Ja, weil wenn es irgendwelche Naturkatastrophen gibt, also so Erdbeben oder so, dann fühlen Vögel das ja und dann zwitschern sie auch nicht.
Krass.
Total interessant.
Oh, ich habe so eine richtige, so eine Lightbulb-Moment, ja, wo wirklich das Licht aufgeht, so aha, wow.
Ach, ich liebe das auch total einfach, dass wir für viele Probleme, die wir gerade haben, weil alles mit allem zusammenhängt, eigentlich auch viele Lösungen haben. So. Also ne, es gibt ja oft so die Gespräche, wenn man vielleicht mit Menschen mal zusammenkommt, im Supermarkt, bei der Bäckerei oder so, dann gibt es ja oft dieses, oh, ist alles schlimm, ist alles schlecht, alles geht den Bach runter, alles wird immer schlimmer. Aber wenn ich mich mit solchen Sachen beschäftige, denke ich so, naja, es liegt halt schon an uns, ne? Mm. So, wir können halt schon mehr machen. So, und wir haben mehr Möglichkeiten. Und das macht mir Spaß. Also mir gibt es eher Hoffnung, als dass es mich unter Druck setzt, weil natürlich kann nicht jeder alles alleine machen, ist ja logisch. So, wir können aber zusammen lauter kleine Stellschrauben machen, die auch Spaß machen. Und wie gesagt, also ja, ich spende halt für Vereine, die irgendwie sich um Vögel kümmern. Nicht nur, weil ich die 6 Minuten brauche für meine mentale Gesundheit, sondern weil ich Vögel auch einfach richtig cool finde. Du hast uns eine Übung mitgebracht.
Ja, ich habe uns eine Übung mitgebracht, wo wir nochmal so die Umwelt, in der wir leben, wahrnehmen können, also in diesem Fall die Stadt, und auch nochmal so reinspüren können, wo wir ein bisschen kleine Veränderungen implementieren möchten oder können in unserer näheren Umgebung.
Also quasi auch eine Selbstwirksamkeitsübung, ne?
Genau.
Wie schön. Sehr gut, dann vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr eure Aufmerksamkeit und eure Zeit uns jetzt wieder geschenkt habt, dass ihr euch dazu entschieden habt, das zu machen. Ihr hättet auch sonst was machen können in der Zeit, aber ihr habt uns zugehört. Vielen, vielen Dank. Teilt die Folge gerne mit so vielen Menschen wie möglich. Gebt uns eine Bewertung, das hilft uns auch weiter. Und ansonsten bedanke ich mich, Mahjong, natürlich für all den schönen Input, wie immer, für die tolle Übung. Ich freue mich jetzt schon wieder. Macht's euch gemütlich und ich sage und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du die Einflüsse des Stadtlebens achtsam betrachten kannst. Nimm nun eine bequeme und aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen in diesem Moment schwerfällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten. Beobachte, wie sich bei der Einatmung dein Bauch hebt und bei der Ausatmung dein Bauch senkt. Nimm nun ganz bewusst deine Umwelt wahr. Öffne langsam deine Augen und schau dich um. Welche Farben und Formen kannst du sehen? Du kannst auch aus dem Fenster schauen. Welche Geräusche kannst du hören? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, während du diese Beobachtung machst? Welche Gefühle fühlst du im Wissen, dass du in einer Stadt lebst? Beobachte ganz behutsam und neugierig, welche Gedanken und Gefühle kommen, ohne an ihnen festhalten zu wollen. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf das, was dich nährt oder an dir zerrt. Welche Elemente in deiner Stadt, in deiner Umgebung geben dir Kraft, Energie und nähren dich? Gibt es vielleicht Bereiche, die dir Energie entziehen, dich stressen oder ablenken? Überlege dir eine kleine Veränderung in deiner Umgebung, die dich nährt. Vielleicht eine Pflanze in deinem Zimmer, ein ausgedehnter Spaziergang im Park oder mit Freunden ein Blumenbeet für Insekten pflanzen. Lass dich inspirieren und komm in Kontakt mit der Möglichkeit, kleine Veränderungen umsetzen zu können, um deine Umwelt zu gestalten. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.